Okay. Bist du bereit, deine Karriere auf die Überholspur zu setzen? Denn das Speed Recruiting Event der Service Plan Group am 30.04. im House of Communication in München bietet dir dafür die perfekte Gelegenheit. In einem kurzen Talk hast du die Möglichkeit, verschiedene Agenturen und deren RecruiterInnen mit deinem persönlichen Elevator Pitch zu überzeugen. Ob du eine kreative Visionärin bist oder eine ambitionierte Bewerberin, Serviceplan lädt dich ein, diese einzigartige Chance zu nutzen. Erhalte tiefe Einblicke in die dynamische Arbeitswelt der Serviceplan Group und knüpfe wertvolle Kontakte. Lerne aus den Erfahrungen anderer und stell dich der Herausforderung des Speed Recruitings. Also, warum warten? Gib deiner Karriere den Turbo Boost, denn sie verdient es, und melde dich jetzt zum Speed Recruiting bei der Serviceplan Group in München an. Den Link mit allen Infos zum Speed Recruiting findest du in der Beschreibung dieser Folge.
Ja, aber dieser Trend geht auch wieder weg von diesem ganzen Luxus-Scheiß. Es ist einfach, geht weg. Du musst nicht immer zeigen, wie viel du hast und so. Das ist auch peinlich. Ist einfach weg. Ich habe halt einfach Uhren gehabt, weil ich mich dafür interessiere, weil es mir Spaß macht und weil es so eine Leidenschaft ist und ich gerne sammle und anschaue. Ich habe auch immer gerne Uhr am Handgelenk gehabt. Mittlerweile ziehe ich keine mehr an und habe ich keinen Bock mehr drauf, weil es einfach, weil alle nur noch denken, dass du dir jetzt zeigen willst, was du hast. Darum ging es mir gar nicht. Damals, als ich meine Uhren angezogen habe, hat keiner gecheckt, was es ist. Jetzt weiß jeder, macht jeder gleich, das ist die und die, ja, die kostet so und so viel. Aha. Okay.
Das hier ist Ohne den Hype. Mein Name ist Sven Jürgensmeier und mein Gast heute ist der Fotograf Dylan Dawn. Bisher habe ich diese Intros immer ganz professionell von meinem großen Mikro in meinem kleinen improvisierten Studio aufgenommen. Aber ähnlich wie mein Gast heute bin ich ja auch eigentlich ständig unterwegs und habe mir gedacht, es ist ja nur ehrlich, wenn ich das jetzt einfach mal ins iPhone einspreche, mit schreienden Kindern im Hintergrund und allem. Dylan wurde in München geboren, aber seine fotografische Ausbildung begann auf dem Internat in England. Heute zeigt er mit knalligen Farben das Leben an Orten wie Los Angeles, St. Barts oder der Côte d'Azur. Er fotografiert eine Menge Celebrities und zieht es generell vor, einfach interessante Menschen zu fotografieren statt Models. Wir sprachen aber eigentlich sehr wenig über Fotografie. Dafür aber umso mehr über sein Leben. Darüber, wie er ins Internat verschifft wurde, über das Verhältnis zu seinen Eltern, darüber, wie er von der Schule geschmissen wurde, über Luxus, darüber, wie aus Freundschaften auch berufliche Chancen entstehen und umgekehrt. Mir geht's allerdings gar nicht so sehr um Luxus hier. Ich würde einfach nur gerne diesen Podcast weitermachen. Und damit Bekanntheit nicht immer zwangsläufig auch Reichtum kommt, brauche ich dafür deine Hilfe. Wenn dir die Show am Herzen liegt, dann hast du auf patreon.com/ohne den Hype die Möglichkeit, den Podcast mit ein paar Euro zu unterstützen und so dabei zu helfen, dass hier die Lichter anbleiben. Und an der Stelle möchte ich mich auch mal bedanken bei Gerhard Kirchschläger. Der war nämlich einer der Ersten, die das gemacht haben. Und das weiß ich wirklich zu schätzen. Den Link zu Patreon findest du natürlich auch hier in der Beschreibung und auf ohnedenhype.com. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit Dylan Dawn.
Ich komme auch aus München. Du bist auch hier geboren, oder?
Ich bin in München geboren, ja.
Und aufgewachsen dann auch?
Aufgewachsen, bis ich 11 war, da bin ich ins Internat gekommen.
Ins Internat?
Mhm. Ich war in Stein. Das ist, an der Traun. Das ist 1,5 Stunden von hier oder ein bisschen über eine Stunde von hier.
Ich muss ganz kurz noch das für die Musik ausmachen. Ja. Entschuldigung. Können wir die Musik ausmachen? Hatte ich vergessen, sorry. Perfekt, danke. Internat waren wir.
Ja, ich war in Stein an der Traun, mit 11 bin ich da hingekommen. Das ist eine Stunde von München in so einem Schloss neben so einer Brauerei. War super, ja. Haben sie mich rausgeschmissen.
Aus dem Internat oder deine Eltern ins Internat rein?
Ja, beides.
Okay. Ja, warum warst du im Internat überhaupt? War das halt so das Ding oder?
Ich weiß nicht, meine Eltern waren Vater schwierig. War immer super busy. Ich war nicht einfach, aber irgendwie meine Eltern, keine Ahnung, ich bin sehr früh, also ich war im Kindergarten und dann war ich gleich in so einer Vorschule. Mhm. So, Hauptsache, dass ich nicht zu Hause bin, habe ich das Gefühl. Also Vorschule, wo man dann so bis nachmittags dort ist, wo man dann so ab 1 Uhr haben sie dann die Jalousien runtergezogen und so Yogamatten oder so Matten hingelegt, dann musste man dort pennen, das war der Horror. Also so nachmittags als Kind, wenn du nicht pennen willst, pennen ist asozial. Also das weiß ich noch, dass ich dort war.
Aber ist das nicht normal für den Kindergarten? Ich war sehr selten im Kindergarten, ich habe ihn gehasst und ich wurde nicht gezwungen hinzugehen. Aber da war es auch immer so, dass es irgendwie so eine Mittagsruhe gab und alle lagen auf so Turnmatten oder so. Scheiß, glaube ich.
Das weiß ich nicht mehr. Ich war sehr lange schon her. Im Kindergarten. Wie alt ist man im Kindergarten?
Vier. Ich glaube von 3 bis Schule halt, oder? 3 bis 6 sowas.
Das ist, glaub ich, also irgendwie von 3 bis irgendwas und dann war diese Vorschule, ich weiß ja noch, als ich im Kindergarten war, da war gerade diese Tschernobyl-Geschichte, da durfte man nicht rausgehen.
Warte, so was bist du für ein Jahrgang?
Scheiße, 80.
Hey, ich bin 82, Tschernobyl war 85, glaube ich. Gell?
War das 85? Ich glaube vielleicht sogar früher sogar, ich weiß es nicht.
Naja, müsste man noch, ist egal. Aber
auf jeden Fall durfte ich da nicht raus. Aha. Aus dem Kindergarten, das weiß ich noch, da sollten wir alle drinnen bleiben.
Wo warst du in München, also wo in München aufgewachsen?
In Bogenhausen.
Okay, also eigentlich wirklich Stadt drin.
Ne? Ja, da war ich auch in dem Kindergarten, da war ich auch in dieser Vorschule, sodass man halt bis nachmittags dort ist. Und dann das Asoziale, was ich meinen Eltern, also das ist echt asozial, haben sie mich auf eine Ganztagesschule in Freimann geschickt. Also ich war in Bogenhausen und alle meine Leute, also ich hatte gar nicht viele Freunde, weil ich ja nie irgendwie da in der Gegend war, alle, die ich dann später kennengelernt habe, waren in der Gebele-Schule bei uns, wo der Kardinal Ratzinger auch mal Lehrer war, x Jahre vor mir, aber das war halt die Schule, wo jeder aus meiner Gegend dort war und ich war natürlich in Freimann am Arsch der Welt bis 5 Uhr, da haben sie mich mal hingefahren und wieder abgeholt, oder die Sekretärin von meinem Vater hat mich hingehauen, abgeholt, das weiß ich noch, und das war bis zur 3. Klasse. Wie alt war ich da? Mit 7 war ich in der 1., 8, 9, wahrscheinlich so mit 10 kam ich dann in die 4. Klasse, dann in die Gebele-Schule, da war ich dann wahrscheinlich schon alt genug. Und dann habe ich erst meine jetzt ältesten Freunde alle kennengelernt. Das war dann so, da war ich so ganz neu und es war halt wirklich 150 Meter Luftlinie von mir zu Hause entfernt. Also. Und da hat es genau ein Jahr gereicht und dann bin ich ins Internat gekommen nach Stein. Also die 5. Klasse hätte ich eigentlich Gymnasium Stein kommen sollen.
Ja.
Und die Bastarde, was die gemacht haben, die haben die Schule überbucht und ich kam dort an. Und dann hieß es, wir haben zu viele Leute in der Klasse. Ich muss in die Realschule, 20 Kilometer entfernt, dass ich dahin muss. Das ist kein Platz.
Haben Sie da eine extra Gymnasialklasse dann da aufgemacht? Nee, oder wurdest du wirklich extra,
auf die Realschule so eine verschissene Karl-Orff-Schule, wo du dann eine Flöte kaufen musstest. Und dann noch, also es war echt krass. Und eigentlich müssten die Eltern dann sagen in dem Moment so, leckt mich am Arsch. Wir zahlen hier mega Kohle für dieses Internat und mein Sohn soll jetzt irgendwie dann 20 Kilometer jeden Morgen in so eine Karl-Orff-Schule auf irgendeinem Dorf bei Stein oder keine Ahnung, wo das war, in irgendeinem Dorf da in die Schule gehen. Das war echt hart und die haben mich halt dann dort gelassen. Und das war, ich weiß noch, als ich klein war, hatte ich echt krass Heimweh. Das war immer ein Ordeal da ins Internat. Das war echt, da hab ich dann auch irgendwie rebelliert. Also es war auch oft, dass ich zum Beispiel dann da, zum Beispiel von diesem Hausmeister, der mich dann hin und her gefahren hat, das war ein paar Mal, dass der mich da vergessen hat. Also da wurde ich dann nicht abgeholt, da habe ich dann bei Familien aus dem Dorf da durfte ich dann bei denen übernachten. Also das war echt krass. Und dann irgendwie habe ich dann rebelliert und Blödsinn gebaut und so. Und dann wurde ich dann von der Schule geschmissen. War mega happy, dass ich geschmissen wurde, aber es war halt im Halbjahr. Da hat mich dann natürlich in München kein Gymnasium genommen im Halbjahr. Dann musste ich auf die Hauptschule gehen für ein halbes Jahr bei mir um die Ecke. War auch geil, war eigentlich viel besser, war ich mega happy.
Die Leute waren cooler.
Leute waren auf jeden Fall cooler. Bisschen asozialer, aber cooler. Und dann dann musste ich nochmal die 5. anfangen und es war dann hier im Huber-Gymnasium, hier um die Ecke, am Isartor.
Ah, okay. Ja, ja.
Da habe ich dann auch Scheiße gebaut, haben sie mich auch rausgeschmissen. Und dann bin ich aufs Internat bei Fulda nach Hessen.
Aha.
Da ging es dann los. Dann war ich
aber
dort.
Aber waren deine Eltern so busy? Oder
was? Ja, mein Vater war schon busy. Meine Eltern waren halt nicht mehr so gut miteinander. Die waren zwar noch verheiratet, aber die waren... Dein Vater jeder hatte seine eigenen Beziehungen und so.
Das dein war Vater war auch schon ein bisschen älter, oder?
Meine Mutter war älter wie mein Vater.
Okay. Aber dein Vater war doch irgendwie Jahrgang irgendwie 46 oder so?
47.
Filmproduzent,
ja. Ja, Filmproduzent, genau. Ja. 47, also.
Das heißt, wie alt war der, als du gekommen bist dann?
Als ich wohin gekommen bin?
Als du geboren wurdest. In die Welt gekommen
bist. Ich schätze mal, wie alt ist er? 32 oder sowas?
Oh, okay, ist ja doch nicht so alt. Irgendwie, ich weiß auch nicht, 47. Ja, nee, klar, stimmt.
Ist 47, bin 80, sind 33.
Ja, stimmt, ist auch nur 10 Jahre älter als mein Vater eigentlich. Ja. Ja.
Er ist mit 67 gestorben an Krebs vor 6 Jahren oder 7 Jahren.
Ah, scheiße, tut mir leid.
Ja, und dann war ich halt in Fulda, da habe ich auch wieder Scheiße gebaut. Und dann hieß es, wir hatten immer so einen Typen, das war so Tumulka-Internatsberatung. Das war so ein Typ, der hat allen immer das Geld aus den Taschen gezaubert, weil er die ganzen Kinder in irgendwelche teuren Internate referiert hat. Da wusste er ganz genau so, okay, Deutschland nicht so gut, wir schicken ihn nach England. Und ich so, Alter, vergiss es, England. Ich war 15. Ich so, no fucking way, England. Und meine Mutter
auch. Und England war ja auch, da sind die Internate ja, glaube ich, etwas strikter. Und etwas, also ich habe viele Freunde aus England, die da
schon,
im Internat
aber
waren.
Auch nicht. Also ja, aber auch nein. Also die Engländer sind generell cooler als die Deutschen auf jeden Fall. Also das England hat mein Leben verändert. Das war die beste Entscheidung überhaupt. Aber ich habe gesagt, no way England. Meine Mutter, no way England. Kam nach Hause, Riesenterz. Mein Vater, no way England. Eine Woche später saß ich im Auto mit meiner Mutter mit den Taschen. Und dann hieß es halt, ja, es gibt 3 Schulen. Davon kannst du dir eine aussuchen, wo du bleibst. Ja, erste war Box Hill, soweit ich weiß. Eine gut angesehene Schule. Das kam mir irgendwie ganz weird vor. Dann kam ich nach Cranley. War auch angesehene Schule, war mir auch nicht so ganz das Ding. Und dann die dritte war Cokethorpe, irgendwie so die neueste, die nicht angesehen war. Und da hat der Direktor einen Deutschen kommen lassen, der hieß Ronny Sander, den ich nicht mehr gesehen, Hamburger. Der sollte mir die Schule zeigen, mit dem habe ich mich sofort verstanden. Da habe ich gesagt, okay, hier bleibe ich, drauf geschissen.
Ja, ist immer krass, wie das ausmacht, so ein Kontakt, den man dann irgendwie hat.
Ja, reißt der Einzige war, der gesagt hat, und das war zu der Zeit, das war ja dann beliebt bei den Deutschen auch, ihre Kinder nach England zu schicken. Mhm. Bei mir, das war, was war das, 1995, da war nirgendwo ein Deutscher.
Aber das heißt, nur damit ich es einordnen kann, deine Eltern hatten halt irgendwie Kohle und das war alles so ein, dann bewegt sich das ja auch alles in so einem, da gibt es ja eigene Regeln dann irgendwie auch, was die Kinder dann auch machen müssen.
Ich habe viel Shit gebaut, ich hatte keine Lust in der Schule aufzupassen, dieses ganze Deutsche, das war mir einfach so, keine Lust auf Religion, ich hatte, weißt du, was ich meine, ich hatte Ethik gemacht und einfach so, dass du das dir halt, ich finde halt das System in Deutschland, dass du halt, und es ist auch sehr schwer und also streng. Und in England war es halt einfach viel, viel angenehmer. Du kannst ja deine Fächer aussuchen, dann für die A-Levels zum Beispiel. Also ich war noch vor den A-Levels, noch mit 15, da konntest du nicht aussuchen. Aber da war es einfach, die Leute sind netter, die bringen es dir besser bei. Weil so eine History, da war der Typ, der so ein alter, wie so ein Churchill-Charakter, der hat nur vom Zweiten Weltkrieg geredet. Und es hat mir halt einfach Spaß gemacht. Weißt du, ich meine, das war einfach so.
Und hast du da dann weniger Scheiß gebaut? Nachdem es dir mehr Spaß gemacht hat.
Ja, genauso viel, aber da ging es irgendwie unter. Da haben wir es halt angefangen mit Rauchen und Zigarettenrauchen und so. Und dann, es war auch irgendwie geil mit dieser Uniform. Auch im Nachhinein,
das hat auch
mega genervt, aber irgendwie ist es auch cool, weil alle gleich sind.
Ja, ja, also ich sehe schon auch den Vorteil, muss ich sagen. Ich meine,
alle sind gleich, da kommt es nicht mehr drauf an, wie cool bist du mit den Schuhen und so. Oder man konnte sich halt schon ein bisschen differenzieren, aber mit Kleinigkeiten, weißt du, dass man halt irgendwie die Krawatte geil gebunden hat oder mal ein schöneres Hemd hatte als der andere oder so, aber sonst war es eigentlich, ja, und es waren halt so dieser Umbruch, 15, 16 und dann bin ich nach Cambridge gekommen, ins College und da habe ich mehr Scheiße gebaut, wie überall anders und ich war everybody's darling, weil da war ich ein Scheiße gegen die anderen Patienten, die dort waren, das war echt geil, da kam ich an, Cambridge, kam der Headmaster in so einen riesen Raum und hat gesagt, ihr könnt machen, was ihr wollt. Mir ist es scheißegal. Ihr könnt Drogen nehmen, ihr könnt feiern, ihr könnt nicht in die Schule gehen, ihr könnt machen, was ihr wollt. Solange eure Noten gut sind, ist alles okay. Ich kenne jeden scheiß Türsteher, ich kenne jeden scheiß Dealer, ich kenne jedes Restaurant, ich kenne alles. Solange eure Noten okay sind, ist es mir wurscht. Aha. Wenn aber die Cambridge Noten schlecht sind, dann komme ich, I'm coming after you.
Aber ist Cambridge dann schon Uni oder ist es dann irgendwie noch sowas wie eine Oberstufe
A-Level
oder so?
Das war ein A-Level.
Das ist
wie Abi. Also ich habe halt, sagt man, was gibt's denn vor dem Abi? Mittlere Reife oder was?
Ja, die ist aber nach der 10. hast du die.
Eben. Ja. Und das war, so lang war ich in dem Internat, also in Cokethorpe. Und danach bin ich für die A-Levels nach Cambridge. Und da musst du halt dir 4 A-Levels aussuchen oder 5, ich weiß nicht mehr genau, wie das ist, die du halt machen willst. Ich habe 7 genommen, weil ich habe halt noch Deutsch und Französisch und so dazu genommen, was ich halt kann, damit ich halt 7 A-Levels habe. Und das ging dann gut, aber da haben wir viel Scheiße. Da hat es angefangen mit Drogen, mit Sex, mit Feiern, das hat halt alles, also jetzt im überschaubaren Rahmen, aber es war halt
geil. In dem Alter macht das ja auch jeder.
Ja, überall. Das war halt genauso 18, 19, das war halt die geilste Zeit, aber da war ich halt, da waren meine Noten dann auch gut, komischerweise. Da war ich Da war nicht komischerweise, aber meine Noten gut, weil ich habe ja auch Film, Fotografie, Medien ausgesucht. Das sind halt so Fächer, die mir taugen,
weißt du,
ich
meine.
Und dann hat er mir schon damals gesagt, so der Lehrer so, hey, du bist krass gut in Fotografie, du solltest das machen. Oder der als ich Film gemacht hatte, auch gesagt, hey, du bist, weißt du, was ich meine, da sagen sie dir und dann fördern sich und dann ist es auch irgendwie motivierend.
Fotografie war so ein bisschen so eine Sache, weil du denkst, du machst Fotografie und dann ist dann 70% davon ist halt History of Photography. Damit hast du halt nicht gerechnet. Ne? Und 30 ist praktisch.
Mhm.
Und du denkst, eigentlich müsste es doch andersrum sein. Aber was bringt mir jetzt die History of Photography?
Aber eigentlich finde ich es ganz gut, glaube ich, wenn ich so drüber nachdenke.
Ja, gut, aber was,
weil wenn du begeistert bist,
sag mir bitte, was bringt mir das jetzt zu wissen, wer den ersten Cross-Process gemacht hat oder wer der Erste war, der den Farbfilm... Das bringt mir jetzt eigentlich
okay, Scheiße.
Es war interessant, ja, aber mir ist doch wichtiger, dass ich geile Fotos mache oder irgendwas von Licht lerne und so.
Aber ich meine eher halt die anderen Fotografen, die vor dir gekommen sind, kennenzulernen und halt irgendwie das zu sehen. Weil ich finde schon, dass da so ein Prozess ist, den man halt irgendwie... Du lernst halt einfach von anderen, ja, wenn du gute andere Fotografen...
Aber du lernst es nur auf Papier. Verstehst du, was ich meine? Diese History of Photography, das ist ja nur, dass ich lerne, wer was wie wann gemacht hat. Oder ich lerne schon neue Fotos zum Beispiel.
Aber sie zeigen dir schon auch die Fotos, oder?
Ja, die zeigen dir die Fotos, aber du musst dann halt lernen, ja, wann war der erste, wie ist es das passiert, dass Henry Fox Talbot im Jahr 1800 irgendwas auf irgendeine fucking Kupferplatte Olivenöl drauf gemacht hat, die dann irgendwie oxidiert ist, sodass es das wieder ein bisschen wieder gespiegelt hat, was da war. Und dann kam der...
Also
Louis Jacquemont Daguerre, der irgendwie ein Chemiker war und der dann irgendeine andere Platte in seinen Chemieschrank reingelegt hat und dann Fotografie erfunden hat. Ja, das sind so Sachen.
Aber dafür klingt es jetzt wahnsinnig schlau. Also
dafür klingt es jetzt wahnsinnig schlau, das stimmt. Aber ich hätte mir gewünscht, dass es wenigstens 50-50 wäre.
Ja, das verstehe ich.
Weil wenn du halt schlecht in der History bist, aber saugeil im Fotografieren, dann kommst du trotzdem nicht durch.
Ja,
was aber ich ein bisschen schade finde bei Fotografie, oder?
Ja, aber die Praxis, ich meine, die bringt man sich, glaube ich, eh immer selber bei letzten Endes, oder?
Die Praxis bringt man sich selber bei und das kann dir auch keiner sagen, was gut ist, weil das ist ja immer, man sagt ja immer, it's in the eye of the beholder. Ob es jetzt gefällt oder nicht gefällt, das ist Geschmackssache.
Mhm.
Ja, das war, da haben sie mich dann aber auch fast rausgeschmissen, weil ich habe mit einem Mädel, mit der ich da was hatte, haben wir Nacktfotos gemacht. Also sexy Fotos.
Das fand sie nicht
gut. War jetzt nichts Perverses, aber es war also freizügig auf jeden Fall und es war ja dann immer dieser Darkroom, wo wir die Bilder selber entwickelt haben.
Aha. Passenderweise Darkroom genannt, ja.
Passenderweise Darkroom. Und da das Schwerste war immer, die Filmrolle aufzuknacken im Dunkeln und dann musst du sie auf so eine Spule drauf rollen. Das ist das Schwerste.
Mhm.
Also, dass du da das nicht verbauerst, dass es dann schön reinrollt auf diese Rolle und dann, das ist ja auch immer so ein Nervenkitzel, weißt du, hast irgendwas Geiles fotografiert und dann machst du es selber. So, dann kann ja immer noch sehr viel kaputt gehen. Auf jeden Fall habe ich das selber entwickelt, habe dann auch also die Fotos dann also ausbelichtet und so und die hingen dann. Und dann hat es irgendwie der Lehrer also hat es dann gesehen und dann war es ein bisschen ein Problem.
Aber warum? Ich meine, Aktfotografie hat doch eine lange, ehrwürdige Historie.
Also. Ja, was ist das jetzt hier? Also alles war easy und cool und solange meine Noten gut sind und dann stressen die da rum wegen ein paar Tiddies.
Mhm. Aber sie haben
auch noch schön.
Sie haben dich nicht rausgeschmissen am Ende.
Sie haben mich nicht rausgeschmissen, nee. Aber da war das erste Mal, dass mir jemand Motivation gegeben hat und gesagt hat, hör mal zu, du hast es drauf, mach keinen Scheiß und vielleicht solltest du das machen, weil es liegt dir anscheinend.
Mhm.
Zweimal in meinem Leben habe ich es gehört. Einmal bei da in Cambridge und dann einmal, als ich einen Tauchschein gemacht habe, den ich dann gefailt habe, weil ich auf Ecstasy war, Ibiza. Also ich war mit einer Gruppe, wir waren echt fertig. Hey, die haben echt einen Tauchschein auf Ecstasy gemacht. Das musst du erstmal schaffen.
Das klingt
unter Wasser.
Das klingt tatsächlich ein bisschen gefährlich, um
ehrlich zu sein. Aber war irgendwie geil.
Ja, das kann ich mir schon vorstellen.
Ja, nee, weil es nicht so gefährlich war, weil es war nicht wirklich Deep Sea. Das war so in dem milden, halbhohen Wasser. Da hast du halt diese ganzen Übungen gemacht. Wir waren halt echt nur am Feiern.
War das so dieser Open Water?
Und da hat dieser Typ gesagt, hey, bitte mach das, zieh das durch. Du bist so gut, du kannst so lange und das und da. Aha. Ich sehe, du bist ein Talent. Und ich so, ja, komm, leck mich.
Außerdem muss man sagen, du wärst wahrscheinlich nicht Berufstaucher geworden. Also
ist ja nicht Berufstaucher
geworden. Nicht so tragisch.
Aber ich kann die Luft fast 4 Minuten unter Wasser anhalten.
Ach, habt ihr Apnoe-Tauchen gemacht? Oder
ich habe das einfach immer gerne gemacht.
Ja.
Also nicht mit ihm, aber ich kann lange unter Wasser bleiben.
Vier Minuten. Und wie tief kommst du so?
Das habe ich nicht probiert.
Aha. Weil das ist immer, was mich so reizen will. Ich kann die Luft auch relativ gut anhalten, vor allem dafür, dass ich jahrzehntelang geraucht habe. Erstaunlich gut. Aber
ich habe auch damals geraucht, zu der Zeit, als ich geraucht habe. Ja, du bist auch dünn, also vielleicht haben wir so einen Körper dafür, ich weiß es nicht.
Aber mein Problem ist immer eher, die Ohren poppen zu lassen.
Damit. Ja, ich habe ein Problem mit Mittelohrentzündung oft. Mhm. Als Kind hatte ich es, lange nicht mehr, jetzt habe ich es wieder.
Ja, ich habe auch beim Laufen irgendwann festgestellt, dass ich möglicherweise ein leicht durchlässiges Trommelfell habe, weil das dann beim Laufen bei extremer Anstrengung irgendwie manchmal zugeht und so. Naja, man kann nicht alles machen. Okay. Ist ja auch okay. Aber du bist ja auch, nehme ich an, viel in Südfrankreich und sowas immer, oder?
Ja. Also,
da kann man ja auch hervorragend tauchen, muss man sagen.
Kann man
vor allem tauchen. Freediven.
Ich bin jetzt kein Taucher, also denke ich nicht, ich habe mir gedacht, ich mache diesen Tauchleistungs, damit ich es habe, aber es ist jetzt nicht, dass ich mir jetzt irgendwie eine Gasflasche kaufe und dann irgendwo...
Nee, aber nur so zum Spaß. Ich meine, alleine, was ich ja immer am allercoolsten finde, ist von so Côte d'Azur vom Boot runter und nach dem Anker schauen oder sowas. Ja?
Ja.
Also das Wasser ist so klar, es wird so wahnsinnig kalt, wenn du nach unten kommst und sowas.
Ja, das packe ich. Also ich kann schon, also ich schätze mal 10 Meter werde ich schaffen.
Boah, ich finde 10 Meter ist schon eine Nummer.
Ich hatte mal eine Wette, ich glaube, das waren 9 Meter oder so. Dann habe ich gesagt, nee, du kannst den Sand nicht hochbringen, das war easy.
Aha.
Du musst halt einfach langsam hochkommen wieder.
Ja, ja. Ja, der Druckausgleich ist halt einfach, wenn du das hinkriegst, weil die Zeit, 10 Meter runterzukommen, brauchst du nicht lange.
Nee.
Das ist
nicht immer, immer cool bleiben. Das ist ja auch, da wird es nicht irgendwie stressen oder hastig, einfach cool bleiben.
Ja, ja.
Wenn es nicht geht, dann einfach ganz langsam wieder hoch und nochmal probieren.
Ja, vor allem bei 10 Metern kannst du auch eigentlich schnell hoch, oder?
Ja.
Ist eigentlich wurscht. Ich meine, da hast du noch
nie zu schnell hoch.
Ja.
Nie zu schnell hoch.
Aber dann, also sie haben dich nicht von der Schule geschmissen, dann da wegen.
Nee, deswegen haben sie mich nicht geschmissen und da war auch alles gut und dann habe ich ja auch mit Flying Colors alles bestanden. Das war super. Habe auch noch Freunde, die ich bis heute habe. Ja, England, ich kann es eigentlich nur empfehlen, weil, also erstmal habe ich perfekt Englisch gelernt. Das konnte ich davor eigentlich auch schon gut, weil ich mit meinem Vater oft in Los Angeles war, weil er halt seine Filme gemacht hat und so. Aber es hat natürlich viel geholfen. Aber was du wirklich lernst, du lernst halt mit Leuten auf dem engsten Raum auszukommen. Du lernst verschiedene Kulturen, verschiedene Sitten zu respektieren oder zu beachten. Also wie oft ich schon auf die Fresse gekriegt habe für irgendeinen Scheiß, dass ich irgendeinem Koreaner über seinen Schatten gelaufen bin oder einen Araber wegen irgendeinem Kack beleidigt habe.
Du hast tatsächlich Ärger dafür bekommen, weil ich habe immer das Gefühl, die lassen ja schon viel durchgehen, wenn sie ihn sehen, blöderweise.
Ja, aber es gibt halt verschiedene Kulturen. Ich hatte das gerade zum Beispiel auch, das war auch die Zeit, wo dann angefangen haben, so Russen und Usbeken und so, kamen dann alle irgendwie nach England, weißt du, und da siehst du dann halt, wie sie zu Hause noch so Ziegen oder schlachten und das Blut trinken und so. Nur so crazy Zeug, weißt du. Du hast halt echt aus aller Welt. Ich war mit Koreanern, mit Thailändern, mit Russen. Einer meiner besten Freunde war ein Usbekistaner. Da muss irgendwie krasse Mafia gewesen sein. Den, sein Sidekick war ein fast 2,10 Meter großer, wie heißen die?
Mongole?
Nee, aber...
So was in der Richtung?
Wie heißt es da oben im Berg, wo die Mönche sind? Nepal? Nepalese?
Aha.
Nepalese. Und die waren höchst aggressiv beide.
Echt?
Aber es waren echt gute Freunde von mir, weil das war echt krass. Also der Usbeke war so ein kleiner, verrauchter Usbeke mit Goldketten und Dings. Und daneben war immer dieser Nepalese, der so huskyblaue Augen hatte. Der war riesig.
Mhm.
Also und das war halt so sein Bodyguard mehr oder weniger. Aha. Und das, was ich da erlebt habe.
Und die waren auch offen.
Die waren dann da in Cambridge mit mir.
Ja,
Lewis Hamilton war auch dort.
Aha.
Der war ein paar Klassen unter mir. Der war auch fast nie dort, weil der wurde immer irgendwie abgeholt, schon damals von Mercedes und immer gleich auf irgendeine Teststrecke und so.
Mhm. Auch ein wildes Leben irgendwie, oder?
Ja.
Kriegst auch nichts mit eigentlich, außer der Rennstrecke dann wahrscheinlich.
Nee, der Junge war nur auf der Rennstrecke sein ganzes Leben lang.
Ja.
Von der Pike auf. Aber nur so geht's anscheinend.
Ja, ja, klar. Ich meine, bei allem, wo du gut drin werden willst, musst du halt, musst committed sein.
Oder du hast jemanden hinter dir wie er, sein Vater, der dich halt wirklich in den Arsch tritt und sagt so, also die meisten Success-Stories haben so angefangen, wie bei Agassi, wo der Vater ihn trainiert hat. Oder? Ja.
Ich bin aber auch immer nicht ganz so sicher, dass das am Ende wert ist. Weil ich meine, für jemanden wie Lewis Hamilton ist es natürlich schwer zu sagen, wie es gewesen wäre, wenn er stattdessen, keine Ahnung, Versicherungskaufmann geworden wäre oder so.
Ja, oder aber, bei Burger King.
Ja, aber wenn du so im Rampenlicht stehst, ja, ich weiß gar nicht, ob das so positiv ist.
Aber ich glaube, ihm taugt.
Meinst du?
Ja, ich habe mit ihm fotografiert. Das ist schon so ein Typ, glaube ich. Also er steht schon drauf.
Mhm. Haben dir die ganzen Kontakte, die du dann so auf den Internaten und so geknüpft hast, haben dir geholfen später? Weil ich meine, du fotografierst jetzt ziemlich viel Celebrities auch und so jetzt.
Ja, nee, null. Ich wüsste auch jetzt wirklich nichts, habe ich auch schon öfters überlegt, also auch von diesen ganzen Internaten, wo ich war, wer irgendwie was geschafft hat. Bestimmt sind irgendwelche dabei, von denen weiß ich nicht, aber
Fairerweise
auch dieses Cokethorpe war auch nicht dieses Elite-Internat, was ich mir ausgesucht habe. Da hätte ich wirklich auch ins Elite-Internat gehen können. Da habe ich ja wegen dem Ronny, dieser Hamburger, der mich da, habe ich gesagt, bleibe ich hier. Aber das war jetzt nicht, das war also eher untere Kategorie von Internaten, wo die zum Teil, also da waren Farmers Kids auch in der Schule, also sie hatten alle, das war wie eine normale Schule, halbtags, also Mädels waren dort bis halbtags, die Mädels sind dann nach Hause, es waren nur so Local Girls und es gab Jungs, die auch so local waren und dann waren halt nur noch die Ausländer, so wie ich halt, waren dann die ganze Zeit dort.
Aber war das dann noch eine Mischung aus Public und Private
genau.
School oder wie?
Ja.
Das ist ja wild, ich wusste gar nicht, dass sowas existiert. Ja, haben die sich dann so querfinanziert quasi?
Ich habe keine Ahnung, wie sie es gemacht haben, aber es war tough. Also als Deutscher in England, also ich war natürlich nur der Nazi. Das ist ganz geil, weil wenn ich zu Hause war, dann wurde ich immer als Jude verarscht, also der Jude der in Deutschland und in England warst du halt immer der Nazi. Ne? Da hast du immer das Beste aus beiden Welten.
Hervorragend, ja. Aber man kriegt eine dicke Haut.
Man kriegt eine dicke Haut auf jeden Fall. Ey, fucking Crowd. Ja, war so, aber ist okay, was soll's. Zum Schluss, dann das letzte Jahr und so, kamen dann noch ein paar mehr Deutsche. Aber Weicheier. Haben nicht viel geholfen.
Aber du hast die A-Levels da noch, war das dann, oder? Hast du
die A-Levels.
Ja. Und da war Fotografie und
Studium. A-Levels war in Cambridge.
Ach so, genau. Und das heißt, das war dann schon Studium, richtig?
Nee, das Studium kam danach, dann bin ich auf die Filmhochschule nach Prag gegangen.
Aber du hast zuerst Fotografie gemacht, oder?
Ja, das waren die A-Levels.
Ach, das waren die A-Levels. Ja. Da war ein Schwerpunkt irgendwie in Fotografie. Und dann bist du auf die Filmhochschule. Mhm. Warum nach Prag dann?
Weil,
wann war denn das? Lass mal kurz überlegen. Das war
2001.
2001. Ja. Ich überlege gerade, wie Prag da so war.
Es war Disneyland. Also das war genau die richtige Zeit. Also ich habe schon mal zum Abschluss von meinem Vater damals einen Range Rover bekommen. Das war der Deal. Und das war auch ein Deal, dass ich nie Motorrad fahren darf. Dann kriege ich dieses Auto und das war ein fettes Auto damals. Und ich war halt gerade fertig. Mein Vater wollte, dass ich auf die UCLA gehe, nach Amerika. Und ich habe gesagt, ich war mein ganzes Leben lang, war ich jetzt echt irgendwo weg. Ich habe jetzt keine Lust, nach Amerika zu gehen, wieder irgendwo weg. Ich will jetzt mal, und ich hatte ja meine alten Freunde in Deutschland immer, die ich alle 6 Wochen sehen durfte und so, weißt du? Es war halt immer so Midterms, alle 6 Wochen, immer 6 Wochen, ne?
Und von Prag waren es 6 Stunden mit dem Auto hierher quasi, oder?
6 Stunden, dann, drei.
Du hast den Range Rover aber auf Kante gefahren. Ne?
Nee, das ist jetzt fahre ich 2,5. Da war die Autobahn noch nicht perfekt. Also 3,5 Stunden max. Mhm. Ja, und ich hatte halt dieses Auto und dachte mir, okay, jetzt habe ich das Auto. Und ich bin ja eh ein Autofanatiker, wie du wahrscheinlich weißt. Und, dann, und mein Vater hatte dort auch eine Wohnung dort. Und da habe ich gesagt, hey, das ist der perfekte Setup. Und dann will ich die Filmhochschule machen. Und dann habe ich gesagt, okay, kannst du machen. Das Problem war halt, die war sehr angesehen. Die Prager Filmhochschule war weltweit super. Das einzige Problem war, dass sie halt auf Tschechisch ist.
Oh,
das ist natürlich ein bisschen Ballbuster Tschechisch. Aber die hatten einen Teil, der war für Ausländer auf Englisch. Und ich sage, okay, das mache ich jetzt. Und dann bin ich dann dahin und dann habe ich schnell gemerkt, dass das eigentlich Bullshit war. Also die haben eigentlich mehr oder weniger, hatte nichts mit der richtigen Uni zu tun. Die haben halt die Kohle genommen und haben da dich filmen lassen und das. Und
das ist eine Privatuni. Weil ich hab keine Ahnung, wie das System in Prag läuft. Das ist
eine richtige Uni, aber die hatten halt so ein separates System für Ausländer, dass die da kommen und auch Uni machen können, aber das war nicht so, wie wenn du es richtige Uni machst. Dann habe ich das nach einer Zeit gesagt, hey, das ist lächerlich, weil das, was die hier machen, habe ich mehr oder weniger in Cambridge auch schon gemacht. Mhm. Und ich hatte schnell eine Freundin, ich war 20, die war 26, scharfe Schnecke, fette Wohnung, fettes Auto, es hätte eigentlich nicht besser sein können. Also ich habe gesagt, no fucking way I'm moving. Und ich habe gesagt, das bringt mir gar nichts. Und ich habe mit einem Kumpel, ich hatte einen Kumpel dort, der war bei Leo Burnett, das ist eine große Advertising Agency. Und der meinte, hey komm, lass doch mal ein Fotostudio aufmachen in Prag. Und ich so, ja, hey, Fotostudio, was will ich mit einem Fotostudio in Prag? Das bringt mir jetzt gar nichts.
Und so. Ich weiß nicht, wie deine Fotografie davor war, aber ich meine, heute, Studio ist ja nicht das Letzte, was du brauchst.
Das Studio ist das Letzte, was ich brauche, war auch nie mein Ding und habe es damals nicht gebraucht und brauche es heute nicht und bin auch froh, dass ich es nicht brauche. Und habe gesagt, hör mal zu, Studio ist nichts für mich, das bringt mir nichts und so. Und er so, ja gut, was können wir dann machen? Und dann sind wir halt drauf gekommen. Also hör mal zu, er war ja in Charge, er war Art Buyer. Und dann habe ich gesagt, hör mal zu, ich kann von Leo Burnett, wir machen eine Produktionsfirma auf, machen Fotoproduktion und ich schiebe uns die Jobs rüber und wir machen die Fotoproduktion. Das ist schon mal eine gute Idee. Dann haben wir das gemacht. Und mein Vater war halt komplett dagegen. Er hat gesagt, hey, wenn du da jetzt die Uni schmeißt, oder Uni in Anführungszeichen, schmeißt, dann musst du noch auf die UCLA. Dann habe ich gesagt, nee, da habe ich keinen Bock und so. Und ich will nicht, ich will hier bleiben. Dann habe ich gesagt, okay, kannst gerne bleiben, kannst in der Wohnung wohnen, aber du kriegst keinen Pfennig mehr von mir. Mhm. Ich sage, okay, dann nehme ich halt keinen Pfennig mehr von dir. Es war auch ganz gut, dass ich das gemacht habe. Das ging alles super. Also wir waren die erste Fotoproduktion, internationale Fotoproduktion, die das gemacht hat. Es hat angefangen mit den Jobs von Leo Burnett. Dann haben wir angefangen, Fotografen zu vertreten. Und wir hatten echt ganz gute Fotografen zu der Zeit schon. Und also aus Deutschland, aus England. Ich habe sogar mal mit Jürgen Teller gearbeitet und so. Also wir hatten gute Produktionen gemacht. Und dann ging es halt weiter, dass da auch Magazine kamen. Also Prag war auch ein Hub zu der Zeit. Da kamen die ganzen Filme. Da wurden Blade gedreht und Mission Impossible und diese ganzen Filme. Also das hat auch alles mit sich gezogen, den ganzen Business. Und viele Leute kamen halt für Produktion, weil es halt einfach günstig war und schöne Locations und so. Wir haben weltweite Swarovski-Kampagnen gemacht. Wir haben für Hearst gemacht, für Condé Nast gemacht und für die ganzen Advertising Agencies. Wir haben den Fotografenjobs besorgt.
Aber was war denn deine Aufgabe dann konkret da drin?
Produktion.
Aber hast du selber fotografiert
oder hast du das organisiert? Nur produziert. Mhm. Organisiert. Gehasst wie die Pest.
Ich wollte gerade sagen, also Produktion ist der absolute
Scheißjob. Es war halt lustig mit Castings und so. Und es war eine gute Zeit. Ich habe viel gelernt. Ja, ja. Ich bin ja Fotograf, aber ich habe nie in meinem Leben einem Fotografen assistiert. Ja, das ist eigentlich schwierig in einem Business, ohne dass jemand assistiert, weil du hast aber keine Ahnung. Aber das war meine Art, den Business zu lernen. Ich habe halt andersrum gelernt. Ich habe jetzt nicht viel über Licht gelernt oder wie Sachen gemacht werden halt am Set, aber ich habe gelernt, was hintenrum passiert. Ich habe gelernt, wie man die Produktion schmeißt, wie man mit Equipment bestellt, wie man Castings organisiert, halt den ganzen Backend, weißt du, was ich meine? Mhm. Und es war auch interessant. Aber das Einzige, was ich mir halt immer dachte, ich so, hey, fuck, diese Fotografen, also das, was die machen, ist geil, aber das kann ich ja eigentlich auch. Was mich genervt hat, ist so, weißt du, ich war immer der Arsch, Produzent, ja. Du bist der Erste, der arbeitet, du bist der Letzte, der arbeitet, du bist der Letzte, der die Kohle bekommt, du hast die ganze Responsibility und der Fotograf kommt an, dem wird der Arsch ausgeleckt, kommt angeflogen, wird vom Fahrer abgeholt, geht ins schöne Hotel, geht schön fressen, alle kümmern sich um ihn, er kommt, macht seine Fotos, verpisst sich, kriegt am meisten Kohle, wird wahrscheinlich noch am schnellsten bezahlt und ich sitze da und denke mir so, und das war... Also es war alles gut, solange es gut war, nur dann irgendwann mal hat der tschechische Staat sich gedacht, okay, wir erhöhen jetzt die Taxes und wollten halt mitverdienen und haben dadurch den ganzen Business kaputt gemacht. Die ganzen Filmproduktionen sind alle Richtung Rumänien und die Fotoproduktionen, also es gab dann auch noch natürlich Competition, dann haben so Tschechen ihre Fotoproduktionen aufgemacht.
Ich muss mal ganz kurz schauen, dass das Mikro ein bisschen weiter nach vorne ziehst, wie es so ein bisschen nach hinten gerutscht. Nur. Ja, einfach so, ja, passt schon, super.
Die ganzen Fotoproduktionen, also es gab dann auf jeden Fall Fotoproduktionen, die dann auch entstanden sind, irgendwelche tschechischen Produktionen, wo die dann Fotografen hatten, die Tschechen waren, die so versucht haben, den Style von den Internationalen zu kopieren. Und die haben dann natürlich auch den Markt in den Arsch gemacht, weil die haben dann nicht mehr irgendwie 5.000 oder 10.000 Euro Tagesgage bekommen, sondern die haben es dann halt für 1,5 gemacht. Und dann auf einmal waren diese ganzen fetten internationalen Produktionen weg, die Magazine kamen nicht mehr und auf einmal haben dann diese fetten Filmproduktionen, die eigentlich Filme gemacht haben, haben dann auch angefangen, Fotoproduktionen anzubieten, weil sie nicht mehr wussten, was sie machen sollen. Und dann so peu à peu ging dieser Business so in den Arsch. Also so nach 4 Jahren, würde ich mal sagen.
Aber 4 Jahre lang hast du es gemacht?
4 Jahre lang habe ich es gemacht. Es war auch alles gut, aber das irgendwann mal hat es sich dann so gezogen und dann war es dann immer schwieriger. Und wenn dann mir dann so, weißt, wir hatten dann einen Kunden, das war damals das Eurotel, das war sowas wie Vodafone in Deutschland, wenn die mir dann gesagt haben, so hey, wir machen das Catering selber, weil diese 300 Euro zu viel Catering sind, da habe ich mir gedacht, okay, jetzt ist es. Also der springende Punkt bei mir war eigentlich, weil ich dann irgendwann mal so einen Kleiderständer, so einen großen, ins Hotel fahren musste mit einem Bügeleisen, weil gerade keiner halt available war. Dann habe ich das so in meinen Range Rover rein, diese Kleiderstange und dann voll gegen das Mahagoni-Holz vorne einen Kratzer und habe ich gedacht, that's fucking it. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Jetzt reicht's mir. Ich habe keinen Bock mehr.
Das mache ich nicht so mehr.
So einen kleinen Knackpunkt. Ja, so einen kleinen Knackpunkt. Ich sage jetzt, das war. Und ich habe mich auch mit dem Partner gestritten da. haben wir uns fast in die Fresse gehauen, weil ich war halt nicht wirklich so der Arbeiter, der da so ein Numbers Cruncher, und er war halt ein Typ, der wollte halt 10-mal arbeiten. Es gibt Menschen, die machen es einmal schlau, aber er war einer, der rennt lieber 10-mal im Kreis, damit es sicherlich läuft, und ich bin einer, der lieber überlegt und es einmal versucht, es einmal zu machen. Oder wie soll ich es erklären, wenn ich einkaufen gehe, dann versuche ich so viele Sachen wie möglich unter meinen Arm zu klemmen, damit ich nur einmal in die Küche laufen muss. Aber er denkt sich, nee, ich mach's lieber 20 Mal, weil es besser, damit dann nicht meine Evian-Flasche runterfällt. Und das hat halt irgendwann mal geklatscht, sodass ich echt schon über ihm stand und mit einer geballten Faust wollte. Ja, okay, jetzt reicht's.
Aber ich meine, es ist ja schon auch ein ziemlich stressiger Job, nehme ich
an. Es ist produktionisch ein beschissener Job. Und eins habe ich gelernt, no way, dass ich jemals wieder Produktion mache.
Ja, und viele Leute mit großen Egos, nehme ich an, auch, oder?
Wie meinst du?
Naja, vom Fotografen über Models, über Kunden.
Ja, das hat mich halt auch irgendwo inspiriert, weil ich mir dachte, hey, ich kann gerne auch fotografieren, ich muss mir nur mein Portfolio aufbauen. Aber das, was die können, kann ich auch.
Aber ist das jetzt dein Leben so, wie du es eben beschrieben hast? Dir wird der Arsch ausgeleckt, du kommst als Letzter, gehst als Erster und kriegst eine Menge Kohle?
Ja. Ja. Aber vielleicht ist es nicht mehr so wie früher. Also früher war das noch mal krasser, da war mehr Kohle im Spiel. Es ist immer noch gut, aber es war halt einfach, früher waren es andere Zahlen. Früher war auch nicht jeder Fotograf. Heute ist ja jeder mit dem iPhone irgendwie Fotograf. Oder ja, heute geht es auch hauptsächlich so um Content. Das ist ja das Schlimme. Content. Viele Leute schauen ja nicht mal mehr auf die Qualität oder auf ein schönes Foto. Die brauchen einfach nur Content. Hey, ist egal, was du machst. Ich brauche einfach nur Content.
Ja. Aber was ist denn der Unterschied zwischen Content und einem Foto?
Content ist Hauptsache, du füllst deine Seiten und du kannst deine 1000 Newsletter machen und du hast 25 Fotos von jedem Angle.
Also es geht um Frequenz letzten Endes.
Ja, eben. Und damals war es halt auch teuer, so viel zu fotografieren. Da warst du halt dann froh, wenn du ein Key-Image hattest und dann, weißt du, was ich meine? Heute ist ja... Das ist ja Wahnsinn.
Und heute hast du natürlich das Problem, wie das dann eben dann in Prag auch war, dass da die ganzen Local dann halt die Preise gedrückt haben. Heute hat halt jeder mit einer Kamera, drückt halt hier die Preise, weil dann halt...
Genau. Die haben dann angefangen, natürlich die lokalen Firmen haben dann sofort angefangen, diese lokalen Fotografen zu nehmen, anstatt 5.000 Euro für einen deutschen Fotografen zu zahlen, haben sie halt den anderen für 1.000 oder 1.500 genommen. Ja. Gut, so hat es dann angefangen, dass wir dann keine Jobs mehr hatten für die internationalen Fotografen. Dann haben wir dann geschaut, dass wir nur noch Produktionen machen. Es war halt irgendwie uninteressant. Aber was ich noch sagen muss, ich hatte einer meiner ältesten Freunde, der hat in Berlin bei Deutsch Magazin gearbeitet zu der Zeit. Und wir haben an der Seite, also on the side, haben wir immer unsere eigenen Fotoproduktionen gemacht. Für das Magazin und unsere eigenen Sachen. Und irgendwann mal hat er mir gesagt, ich ziehe jetzt nach London. Und wenn wir das mit der Fotografie machen wollen, so als Fototeam, dann ist es jetzt oder nie. Und dann habe ich mir gedacht, ja, okay. Und es war genau zu der Zeit, wo alles scheiße war. Ich sage, weißt du was, dann machen wir das jetzt so. Ich mache hier die Sachen zu und wir kommen nach London und machen unser Ding. Und er so, ja, komm, wir probieren es jetzt. Ich habe jetzt eine Wohnung gemietet. Ich teile mir die mit zwei anderen Leuten. Und das wird gut. Du kannst dann bei mir erstmal pennen und so. Und ich so, okay, machen wir das. Dann habe ich irgendwie alles irgendwie zusammengekriegt. Krass, ich schwör's dir, ich bin, glaube ich, mit 2000 Pfund nach London gefahren. Mit 2000 Pfund bin ich nach London gefahren, kam da an. Und er so, ja, hier, wir müssen uns das Bett teilen. Ich so, oh mein Gott. Oh Gott. Und dann auf einmal kommt und sagt, ja, schau mal her, hier, das ist Eric. Ich so, wer ist denn Eric? Ja, das ist ein Kumpel von mir aus Paris. Der hilft uns, der macht so Management für uns und so. Und also der wird uns helfen. Und ich so, ja, wo soll der wohnen? Ja, der wohnt auch hier. Ich so, sag mal, willst du mich verarschen? Also nee, der wohnt unten auf dem Sofa. Und ich so, Alter, willst du mich jetzt verarschen? Also der hat einfach, dieser Typ, so geil wie er ist, hat einfach mich und den anderen zum Leben nach London eingeladen, um ein gemeinsames Ziel zu verfolgen. Hat aber den anderen, das waren drei Leute, drei Deutsche, die sind alle noch Freunde von mir heute, hat denen aber nichts gesagt. Und die waren so out of the dark, so what the fuck? Ja, also jetzt haben wir hier zwei Leute. Ja. Und das war so haben wir auf jeden Fall angefangen. Und der Bekannte von mir, also wir haben dann zu der Zeit haben wir geschaut, wie wir so an die Leute, an den Markt rankommen.
Und du hattest zu dem Zeitpunkt noch kein Portfolio, so wirklich?
Ich hatte kein Portfolio. Wir hatten nur diese paar Sachen, die wir fotografiert haben. Und der Unterschied war, er war ein Typ, der wirklich sich diese Vogue-Magazine gekauft hat, diese ganzen Fashion-Magazine und geschaut hat, wie die Nägel gemacht sind und so. Also Sachen, die mich überhaupt nicht interessiert haben, weißt du, ich meine, weil ich bin eigentlich auch kein Fashion-Fotograf, so Fashion, so konzeptionell. Und er hat sich halt immer diese Magazine gekauft und schaut und ich so, okay, gut. Und dann haben wir diesen Style, so einen Mix von beiden gehabt. Aber es ging hauptsächlich in Fashion, weil wir dachten halt so, okay, so muss es sein, so müssen wir es machen. Ja, und dann haben wir, saßen wir halt da, wie kommen wir an diese Leute ran, wie kommen wir an die Agentur ran, wie kommen wir an die guten Hair-Make-up-Leute ran. Und dann saßen wir mit dem Eric. Der Eric war ein Numbers-Cruncher, der hat bei irgendeiner Versicherung oder sowas gearbeitet.
Eric, davor. Der unten auf der Couch geschlafen hat.
Eric, der Franzose aus Paris, auf der Couch geschlafen hat. Und die Sache ist die, mein Vater hat mir keine Kohle mehr gegeben. Und sein Vater hat ihm natürlich, also nicht vom Eric, von meinem Kumpel, den ich jetzt den Namen nicht nennen will, der hat immer viel Kohle von zu Hause bekommen. Es war kein Problem, der hat die Wohnung in London bezahlt bekommen, der hatte, weißt du, was ich meine? Aber das muss ich ihm anrechnen, dass er mich, also ich hätte keinen Bock, mit jemandem mehr mein Bett zu teilen. Das ist schon wirklich, also ohne ihn wäre ich wahrscheinlich jetzt nicht, wo ich heute bin. Das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Und, aber jetzt kommt die Geschichte, jetzt pass auf, wir haben da saßen dann da und haben uns gedacht, okay, wie machen wir das? Und der Eric so, okay, wir machen das jetzt so. Wir machen jetzt eine Excel-Sheet und wir schauen jetzt diese ganzen Magazine, die sich unser Kollege hier immer kauft für teures Geld und wahrscheinlich die meistens immer irgendeinem Taxi wieder liegen lässt und so, weil der war so ein bisschen durch den Wind. Wir schauen jetzt durch und schauen, geben in dieser Excel-Liste ein, welcher Fotograf mit welchen Stylisten, mit welchem Make-up, welche Produktion, welches Model, und haben es immer so eingegeben. So, dass wir dann oben, ich kenne mich mit Excel nicht aus, aber so, dass du halt irgendwann mal dann oben kannst du einklicken, okay, ich mache jetzt den Namen von dem Stylisten und dann ändert sich die ganze Liste und wir können sofort sehen, ah, okay, schau mal, dieser Stylist arbeitet sehr oft mit diesen Fotografen zusammen und ganz oft mit dem Nageltypen oder, weißt du, was ich meine? Also so, dass man halt so eine Struktur reinkommt und sieht, okay, oh, wow, die meisten Jobs gehen über diese Agentur. Das ist ja nicht so schwer zu sehen, welche Agentur am meisten arbeitet, aber so, dass du halt einfach so siehst, okay, das scheint eine Gruppe von Leuten zu sein, die viel zusammen arbeiten, intermingeln ein bisschen mit dieser Gruppe, aber da geht mehr, hier geht so. Und dann, da gab es ja schon, kennst du, da sagt dir Le Book was? Le Book ist so, es war eine Webseite und es war so eine Fair, wo sich alle Fotografen und Agenten immer getroffen haben, wo Portfolios exchanged wurden, gezeigt wurden, wie so eine Messe. Aber die ging dann auch online, sodass man immer sieht, wer in der Industrie was macht. Also jede neue Werbung kam immer eine E-Mail, Le Book zeigt Gucci-Kampagne von dem Fotografen, bla bla bla. Und da kam jedes Jahr so ein fetter Schinken raus. Das war mega teuer, da Mitglied zu sein. Da kam, wenn du in dem Schinken drin warst, warst du halt im Business.
Aber das Ding hat den auch wieder durchgearbeitet?
Das Ding haben wir auch durchgearbeitet, das kam alles da rein. Und dann irgendwann mal kam die glorreiche Idee von meinem Partner und von den anderen, oder hat halt gesagt, hey, das muss eigentlich eine Webseite sein, wo jeder das sofort sehen kann, aber wie so Community-mäßig, sowas wie Facebook, aber für die Leute, sodass jeder so ein Profil hat. Ich habe es auch nicht so ganz gecheckt. Auf jeden Fall war das irgendwie diese Idee, die sie da machen wollten. Und er so, ja, das müssen wir jetzt machen, das müssen wir jetzt machen. Und ich so, ja gut, dann lass es halt machen. Ich habe es nicht so ganz gecheckt. Und der Eric so, ja, geil, geil, geil.
Wann war das? Weil ich, wegen der, wie
war im Jahr, meinst du?
Ja.
Das war 2006.
Okay, weil ich meine, es ist ja schon ein Hassle auch irgendwie so eine Plattform aufzubauen und so. Ist ja technisch jetzt auch nicht ganz...
Riesending, auf jeden Fall. Hieß es so, ja, das muss man jetzt machen und wenn man das gescheit macht, dann braucht man ein Office und dann braucht man das und da und hier und London ist teuer und jetzt müssen wir schauen, vielleicht in Berlin ein Office aufmachen. Da Berlin war so im Kommen auch zu dieser Zeit. Viele, diese ganze Startup-Scheiße, das hat zu der Zeit angefangen, ja. Und so, ja, dann muss man das gescheit machen und bla bla bla. Und dann ging so schnell, konntest du gar nicht schauen. So, ja gut, also wie machen wir das? Also ich könnte jetzt so und so viel Kohle hinlegen und Eric hat jetzt nicht viel Geld, aber den brauche ich. Was kannst du hinlegen? Ich so, Alter, du weißt ganz genau, dass ich
noch
400 Pfund und einen Roller unten stehen. Also ich weiß nicht. Und er so, ja gut, dann kannst du halt da jetzt nicht so mitmachen. Aber was, wir können es ja jetzt so machen, dass du... Also das ging dann so weit, dass der halt ein Büro in Berlin machen wollte. Und so, und da hat er gemeint, hey, ich mache jetzt das Büro in Berlin auf, der Eric kommt mit und du kannst ja da bleiben und du kümmerst dich um die Fotografie-Seite. Und ich so, okay, gut, blieb ja nichts anderes übrig. Ich habe mir gedacht, okay, vielleicht verpasse ich jetzt hier das Mega-Schiff oder whatever. Und zu der Zeit habe ich auch gerade eine Agentur gefunden, die war super lieb. Also ich hab echt alles gemacht. Ich hab diese Agentur gefunden, die uns super cool fand. Das war im alten David Hockney Studio, hat ein Typ, der eigentlich in der Formel 1 war, hat seine Frau war Fotografin, der hat dieses David Hockney Studio in South Kensington unten, so ein fettes Haus mit zwei Studios drin, alles vom Feinsten gemacht, Fotostudios drin, Agentur oben, Restaurant, das war mega geil. Und da habe ich mich vorgestellt, die fanden uns mega cool, haben gesagt, okay, wir nehmen euch auf. Und ich habe halt versucht, da halt jetzt so die Jobs damit den an Land zu ziehen, in dem Moment, wo er halt sagte, er geht jetzt nach Berlin und macht jetzt dieses fette Ding, und er war komplett blind. Ja, und er hat gesagt, das muss jetzt sein. Ist mit dem nach Berlin, wir haben es versucht. Also der war eh schon Larifari, und der hat halt immer gesagt, ja, er kommt zum Shooting und so. Und dann ist er 2-3 Mal nicht zum Shooting aufgetaucht. Und jedes Mal, wenn wir irgendwie ein Shooting hatten und Geld verdient haben, wo ich dachte, jetzt kommt was in meine Tasche, er muss dann gleich die teuersten Retoucheure nehmen. Weißt du, dem war halt Kohle scheißegal. Es war halt von ihm auch wieder ein bisschen rum asozial, weil er gesagt hat, hör mal zu, wir sind für das Shooting hier 2000 Pfund bekommen, hätte er gleich 2500 Pfund für Retouching und für das und da und hier und den besten Make-up-Typen und ausgeben, wo ich gesagt hätte, hör mal zu, ich muss auch von irgendwas leben können.
Das war natürlich auch einfach eine blöde Situation. Wenn du mehr Kohle gehabt hättest, wärst du vielleicht dabei gewesen, weil das war ja auch eine Art Investition
eigentlich in die Qualität. Lange Rede, kurzer Sinn, der Typ hat über 1 Million Euro Cashgeld von seinen Eltern verbrannt. Die Firma ging in den Arsch 2 Jahre später. Wurde 3-mal ausgeraubt in Berlin mit den teuersten Computern im Büro. War nur feiern. Ich will es eigentlich gar nicht.
Aber du warst auf jeden Fall froh, dass du nicht involviert warst am Ende.
Es hat angefangen, mit ihm ein Bett zu teilen in London mit 3 Mitbewohnern. Dann ging es weiter zu, dass wir beide nur noch in der Wohnung gewohnt haben, während er sein Ding da in Berlin gemacht hat, bis zu, dass ich allein in der Wohnung war und dann nicht mehr mit ihm zusammengearbeitet habe, weil ich habe auch noch eine Agentur in L.A. gefunden für uns beide, und der Agent, das muss ich ihm auch wieder anrechnen, George Perez, damals. Also meine Agentur in London hat mir gesagt, hör mal zu, wir sehen, wie das ist. Du bist hier, arbeitest, du hast deinen Kollege, wir haben jetzt Shoots besorgt, der kam jetzt 2-mal nicht zu dem Shooting, hat gemeint, der kommt. Mach's alleine, du brauchst ihn nicht. Und ich dachte immer, ich brauche ihn, weil er war so in diesen ganzen Fashion und Dings, und er kannte sich auch besser aus mit Lichtern, weil er bei diesem Magazin, bei dem er damals gearbeitet hat, hat er sich mit Lichtern ausgekannt und so ein bisschen so ein technischer Typ. Und ich war halt null technisch, mich hat es nie interessiert, so wie jetzt Licht hier. Ich habe einfach nur immer an das Image gedacht. Ich war eigentlich eher wie so ein Dokumentarfotograf, der halt immer geschaut hat, so, weißt du, ich meine. Und meine Fotos waren auch immer, die ich so damals auf Facebook gepostet habe oder so, da gab es ja noch kein Instagram oder so, waren immer so lustige Fotos von Freunden, Farbe, hier, da, und dann hat meine Agentur gesagt, hör mal zu, du kannst das alleine, du brauchst ihn nicht. Ich dachte, ja, vielleicht brauche ich ihn doch und so, ich weiß nicht, wie ich das alleine machen soll. Und so, das war so Kopfsache. Und damals saß ich dann noch mit meinem Agenten aus L.A., mit dem George Perez, und der hat mir meine Fotos gesagt, die ich halt so privat mache. Ich so, hey, das ist doch viel geiler, was du hier machst, diese Sachen, also Leute, das ist Energie, das ist das, was Advertiser wollen und so. Und das, was dir so also Fashion macht, ist ja schön, aber du bist einer von 10 Millionen. Und ich so, ja, aber das bin ja auch eigentlich nicht ich. Du siehst ja den Unterschied zwischen meinen Fotos und denen. Er so, ja, dann mach doch das weiter, was du hier machst. Mach's gescheit, aber lass doch diese Modezeug weg. Das kann jeder, macht jeder, und da gibt's bessere. Ich so, ja, okay, hast du vielleicht recht. Und das war halt der knickende Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, fuck it. Hab mir eine Wohnung alleine in London geholt, hab mir eine andere Agentur besorgt und hab dann angefangen, alleine zu arbeiten. Und das ging dann eigentlich ganz gut, hat ganz langsam angefangen.
Aber konntest du das dann aus laufenden Aufträgen heraus finanzieren? Weil ich meine, eigene Wohnung in London ist ja auch
wieder... Soll ich ja sagen, wie ich hauptsächlich das alles finanziere? Ich habe mit Backgammon mein Leben am Anfang finanziert. Mit Backgammon? Ja, ich habe richtig krass Backgammon gezockt.
Ach, wir müssen mal Backgammon spielen. Das ist mein absolutes Lieblingsspiel. Ja, vielleicht kann ich sogar mithalten. Ich habe noch nie um Geld gespielt.
Ich hab so mein Leben finanziert, 2 Jahre. Mit Fotografie und Backgammon. Und
geil. Ich sag dir ganz ehrlich, in welchen Kreisen wird ein Backgammon um Geld gespielt, so?
Nur unter Freunden.
Nice.
Backgammon und Poker. Poker war ich nicht so gut. Da habe ich immer wieder ein bisschen Kohle verloren. Aber Backgammon habe ich immer wieder das Geld reingeholt. Ich hatte 2-3 Cash-Cows, die immer zocken wollten und dachten, die können mich besiegen. Und es ging dann halt immer so 200 Pfund am Abend und so halt von der Hand in den Mund. Ich bin mit dem Roller durch London gefahren, habe alles gemacht. Es war eine super Zeit. So wie wenn Leute sagen, wenn sie was erreicht haben im Leben und sie sagen, dass es die beste Zeit war, wo sie nichts hatten. Das war eine geile Zeit. Nicht, dass ich jetzt irgendwie reich bin und sage, es war toll, arm zu sein, aber es war einfach eine Zeit, wo du wirklich so auf Messers Schneide irgendwie hatte das was. Ich konnte mir nicht alles leisten, muss schauen, wo ich esse, wie oft ich nach Hause fliege oder...
Es bringt ja auch eine Wertschätzung mit sich, muss man auch sagen. Ja. Also wenn man genügend hat, so dass man nicht Hunger leiden muss, aber sich die Sachen halt schon noch bewusst aussuchen muss, finde ich, ist eigentlich die beste Situation, in der man sein kann. Weil dann weißt du auch, wenn du dir was Geiles irgendwie gönnst, weißt du es richtig zu schätzen. Und jeder Bissen schmeckt dir richtig.
Ja.
Und du knallst dir nicht irgendwie 4 Bier dabei rein und kriegst überhaupt nicht mit, was du isst oder so.
Das war auch die Zeit, London war die Zeit, die diese Gleise für meine Zukunft gelegt hat, weil da habe ich die ganzen guten Kontakte gemacht mit bekannten Leuten, mit reichen Leuten, einfach Leute, die dir irgendwie weiterhelfen. Ein Kontakt zum anderen, das war so ein Schneeballsystem.
Aber wie sind diese Kontakte zustande gekommen? Durch die Jobs dann tatsächlich oder durchs Backgammon oder durchs...
Nee, Backgammon nicht, aber so durch London ist es halt, du lernst die Leute einfach kennen, von Party zu Event, Dings, dann machst du da ein Studio, dann wirst du referiert, das geht halt schnell, ja. Und dann irgendwann mal dachte ich mir, okay, jetzt mache ich einen Move, weil wir hatten noch eine Wohnung in Los Angeles. Mein Vater, habe ich gesagt, hey, jetzt habe ich irgendwie keine Lust mehr nach London, jetzt probiere ich mal LA. Da war auch meine Agentur mit dem George Perez und da habe ich auch gute Aufträge. Aber jetzt mache ich mal eine Veränderung, ich habe keinen Bock mehr auf London.
Wie zufrieden war denn dein Vater mit deinem Weg dann zu dem Zeitpunkt, nachdem er davor
war? Mein Vater war zufrieden, aber der war so, der konnte es nicht. Er hat es mir nie gesagt, dass er stolz auf mich ist, aber man hat es halt immer gesehen, weil immer Freunde ankamen und sie gesagt haben, ah, der ist stolz auf dich und das. Weil dann habe ich auch angefangen, halt langsam dann auch so Celebrities und gute Sachen zu machen, so wo man von reden kann. Und er hat es irgendwie auch genossen, dass viele Leute gedacht haben, dass er mich dahin gebracht hat, was überhaupt nicht stimmt. Ich habe keinen einzigen Kontakt durch meinen Vater, nix. Er hätte mir auch gar nicht helfen können, weil der war Filmproduzent, hatte in der Modewelt oder in der Fotografie oder London schon mal gar nichts zu tun gehabt, aber er hat es irgendwie genossen, weil die Leute immer dachten, ja, sein Vater hat ihm Kontakte gegeben. Oder Geld oder irgendwas. Ich hatte nix. Also seitdem ich aus England weg war, mit 20, habe ich keinen Pfennig mehr von meinem Vater bekommen.
Aber er hat dir dann die Wohnung in L.A. überlassen, dass du da wohnen kannst.
Ich konnte immer wohnen, wo er was hatte, konnte ich wohnen, aber ich habe halt kein Geld mehr. Ich hatte keine Kreditkarte. Ich habe Freunde, ich bin 42 in einem Monat. Ich habe Freunde, die kriegen immer noch von ihren Eltern die scheiß Miete gezahlt. Wo ich mir denke, willst du mich verarschen? Wo ich mir denke, ja, hey, der ist ganz successful und so. Und dann sagt er, ja, neben seinem Vater zahlt er immer noch 5.000 Euro Miete jeden Monat. Ich so, was? Das ist für mich krass. Schön, aber krass. Aber auf jeden Fall habe ich dann gesagt, ich ziehe nach L.A., aber dazwischen hatte ich schon gute Kontakte. Ich habe damals den Fashion Editor von der italienischen Vogue, habe ich in Cannes auf den Filmfestspielen kennengelernt.
Wer war das?
Robert Rabensteiner, mit dem ich sehr viel zusammengearbeitet habe. Damals, als ich ihn kennengelernt habe, hat er gesagt, so, ja, lass mal was machen und so. Ich bin bei der Vogue und das war die italienische Vogue. Ich sage, hey, unbedingt, was muss ich machen, bla bla bla. Sag mir, wie? Und er sagt, ja, schick mir eine E-Mail, bla bla bla. Ruf mich an, wir machen was. Habe ich ihm E-Mail geschickt, nie wieder das gehört. Ich so, okay, fuck, Penner. Da war ich noch in London. Dann wieder angerufen, nie rangegangen. 10 Mal angerufen. Ich so, hey, ich kann doch den Typen dann nicht nehmen. Nur nochmal eine E-Mail geschickt, nix. Dann wäre ein Arschloch, was für ein Penner. Habe nicht mehr dran gedacht. Und ich habe ihn zusammen mit einem anderen Kumpel von mir getroffen, der in London gewohnt hat. Und dann, als ich nach L.A. gegangen bin, ein paar Monate später, rufen mir einen Kumpel an, ja, ich habe gerade wieder diesen Typen von der italienischen Vogue, der hat gemeint, du sollst dich bei ihm melden, du hast dich nicht gemeldet. Ich sage, Alter, der soll keine Scheiße labern, der Penner. Ich habe
ihn gestalkt.
Ich habe ihn gestalkt, ich habe alles geschrieben. Er so, ja, doch, ruf ihn doch mal an. Dann habe ich ihn nochmal angerufen. Und er so, hey, wo bist du? Ich so, ja, ich bin in L.A. Und er so, ja, kannst du in Europa sein? Ich so, wie in Europa sein? Er so, ja, ich würde gerne eine Story mit dir machen. Also ich kann jetzt nicht gleich mit dir die Vogue, aber ich mache jetzt für so eine Website, die heißt Net-a-Porter. Die haben so eine Männerversion, die wollen mit mir was machen. Das ist Mr. Porter.
Das heißt, die haben sie gerade aufgebaut, Mr.
Die haben sie,
ich meine, sie sind ja heute auch unglaublich erfolgreich.
Ja, ja, das war gerade so am Anfang, ja. Ich meinte, hey, lass da für die was machen, so über Künstler in Venedig und so und fotografieren. Ich so, ja gut, bin ich dabei. In dem Moment praktisch, wo ich nach L.A. gezogen bin, hat es dann auf einmal dann mit ihm dreimal im Monat. Dann habe ich gedacht, hey, ich kann nicht mehr in L.A. wohnen, weil jedes Mal, wenn du zurückfliegst, hast du eine Woche Jetlag bis im Arsch. Und dann zu der Zeit hat auch noch mein Vater Krebs bekommen. Mhm. Ja, okay, jetzt muss ich zurück. Und dann ging irgendwie alles so schnell. Angefangen viel zu arbeiten mit ihm, dort, da. Dann ist mein Vater gestorben. Dann habe ich gesagt, okay, also L.A. bringt jetzt mal gar nichts gerade. Jetzt muss ich hier sein, mich um Sachen kümmern. Dann, als mein Vater gestorben ist, war eine ganz andere Baustelle. Hat mir echt, also, der war ein krasser Lebemann, hat alles super gemacht. Aber das war alles so gestapelt. Das war einfach so geliehen, beliehen, da, er hat mir genauso viele Schulden hinterlassen wie Bonus, also ich musste eigentlich fast alles verkaufen, also so, dass dieser Plus, Minus dann null rauskam, aber dann habe ich gemerkt, dass eigentlich München eine super Location war für schnell wegfliegen und wieder zurückkommen, um meine Jobs zu erledigen und bis jetzt bin ich halt hier, München habe ich halt immer noch als meine Base gelassen, weil es einfach das Leben super geil ist und ich habe schon meine Kundenbase und meine Aufträge also meine Connections sind soweit gut, dass ich von hier aus arbeiten kann. Ich arbeite kaum in Deutschland. Ich habe fast keine Kunden. Aber im Moment ist gut. Aber es sagt keiner, dass ich jetzt nicht mal wieder wegziehen werde. Bei mir ist es immer so 5-Jahres-Spanne. Komisch, so 4-5 Jahre und dann Bis jetzt ist es jetzt die längste Zeit hier. Schauen wir mal. Aber so hat es angefangen. Mit dem Robert, das muss ich ihm anrechnen. Also der eine Kumpel, der mich nach London geholt hat, das ist irgendwie alles, was ich gemacht habe, ist so ein Baustein für das, das ist echt komisch. Ich habe nie assistiert, aber ich habe Fotoproduktionen gemacht. Mein Vater hat genau zu der richtigen Zeit auch mich abgekattet, sodass ich halt wirklich also dann selber was machen musste. Weißt du, ich meine, ich bin auch wahrscheinlich ein Typ, wenn ich jetzt nur verwöhnt gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich useless gewesen heute.
Das ist ja auch eine riesen Gefahr bei Leuten, die mit Geld aufwachsen, wenn dann kein Druck da ist. Also ich habe es häufig dann mit Leuten, die ich kennengelernt habe, die eben aus so einem Milieu irgendwie kommen, dass dann halt am Anfang ist irgendwie alles Larifari und Party und so und irgendwann kommt, aber fallen sie in ein tiefes Loch und müssen dann auf einmal sich selber beweisen und schaffen es nie, weil sie selber das so hoch aufgebaut haben, dass sie sich selber nie
gerecht werden. Ja, ich nenne sie immer Zootiere. Ja.
Warum Zootiere?
Ja, weil alles für sie gemacht ist, die leben vor sich hin und alles schön und in dem Moment, wo sie auf die freie Wildbahn kommen, werden sie zerfetzt. Meistens, nicht immer, aber das ist halt dann schwierig. Mhm. Wenn du gegen jemanden antreten musst, der sein ganzes Leben für irgendwas gekämpft hat, jeden Trick im Buch kennt und du kommst da raus und bist blauäugig und denkst,
ja klar, du bist ja nicht lebensfähig dann letzten Endes. Ja. Du hast halt nicht die Lektionen gelernt.
Da kenne ich einige, brauchst. Leider, aus meiner Jugendzeit hier in Deutschland und die sind halt, das ist auch irgendwo traurig zu sehen. Die hatten zweimal alles, aber irgendwie haben sie dann auch nichts. Ja. Also ich muss sagen, ich habe schon für meine Verhältnisse weit geschafft für das, wie viel Scheiß ich gebaut habe und Konzentrationsschwäche und was weiß ich was. Es ist wirklich, also hätte schlimmer sein können.
Ja, aber auf der anderen Seite muss ich auch mal sagen, irgendwie wenn du dir so anschaust, die Leute, die interessante Karrieren haben, ja, sind häufiger so, als dass sie irgendwelche straighten, geradlinigen Typen sind. Ja. Weil du halt auch bereit bist, dann vielleicht Risiken einzugehen oder halt auch mal vielleicht unüberlegten Schritt machst, mit dem du irgendwie fünfmal auf die Schnauze fliegst, aber einmal bringst du dich halt genau an den richtigen Punkt dann irgendwie. Ja. Man braucht halt, glaube ich, immer so eine Mischung aus einer Risikobereitschaft und halt nicht völlig leichtfertig sein.
Wahrscheinlich, ja.
Wo sind denn die meisten Aufträge dann jetzt so?
Viel in Italien, viel in England, in Amerika. Aber eigentlich lebe ich davon, weil ich bin ja immer irgendwo on location. Also es kann echt überall sein. Es kann St. Moritz sein, es kann St. Barth sein.
Hast du gemeint, du bist heute nur einen Tag in München, oder?
Heute bin ich nur einen Tag in München, ja.
Also ich meine natürlich, weil heute ist nur ein Tag. Aber du bist nur für einen Tag hier und dann, wo kommst du gerade her und wo geht's wieder hin?
Ich komme gerade aus London. Mhm. Und morgen fliege ich nach Griechenland, ein bisschen chillen.
Nice.
Wohin? Ich fliege nach Athen, da bin ich auf ein Event eingeladen.
Ich liebe Athen.
Ja, ich war noch nie dort.
Echt tolle Stadt. Richtig tolle Stadt.
Also nur am Flughafen. Aber da fliege ich jetzt hin, da ist ein Event. Und dann gehen wir aufs Boot vom Freund von mir und fahren eine Woche rum. Die zeigen mir Griechenland, was sind Griechen? Die zeigen mir irgendwie die ganzen kleinen Inseln. Nice. Und ich habe auch keine Lust mehr auf Mykonos und diese ganzen Sachen. Juli, August kannst du knicken. Ja, vor allem jetzt in dieser Zeit willst du mich verarschen, Alter. Uh-huh. Also ich bin ein Profi-Traveler. Ich habe mir mal aufgeschrieben, also das krasseste Jahr war, glaube ich, dann so 2013, 2014, da habe ich mir eine Liste gemacht. Auf Stickies, auf dem Rechner. Immer wo ich hingeflogen bin, wo ich zurückgeflogen bin, die war auf Stickies so lang, also die waren einen Meter, wie viel ich geflogen bin. Ich glaube, ich hab bei Lufthansa allein war ich, glaube ich, über einen Monat im Flugzeug. Da war so ein Counter, da war ich über einen Monat im Flieger. Und es war nicht alles Business First Class, das war 60% Economy. Mhm. Da musst du dir vorstellen, wie viel Zeit in so einem, also, und das kannst du heute vergessen. Heute ist alles mega voll, understaffed. Jetzt war ich in London, da stand eine Stunde in der Security Check und das war Fast Track.
Ja, ich war gerade in Bangkok und da war es auch, die Flieger sind halt die kleinere Maschinen und die sind bis auf den letzten Platz voll. Ja. Und dann halt auch Economy und das ist halt echt eine Qual dann einfach.
Brutal, oder?
Ja, also weil ich finde Economy fliegen, wenn du irgendwie so 30% der Plätze sind frei und vor allem wenn ich allein fliege, bin ich immer so, sobald Boarding complete ist, renne ich rum und suche mir panisch irgendwo halt freie Plätze und dann ist ja irgendwie easy. Aber wenn halt wirklich jeder Platz drin voll ist, dann kommst du halt echt vor wie so ein Schwein in so einem Schweinetransport.
Naja, Viehstall.
Ich meine, ich will mich auch nicht beschweren, ja, was für ein geiler Luxus, nach Bangkok fliegen zu können, überhaupt. Ja. Mhm. Aber trotzdem, es sind schon nicht die angenehmsten 12 Stunden dann.
Nee, ab 4 Stunden mache ich keine Economy mehr.
Ja, kann ich verstehen. Aber ich meine, die wirst du da eingeflogen und werden die Sachen normalerweise, werden die dir gebucht und du kriegst die Tickets oder musst du das aus der eigenen Tasche zahlen?
So oder so, kommt drauf an. Mhm. Manchmal sagen sie, weil ich nicht weiß, woher ich komme, dann sagen sie, buch dir das einfach und dann wird es verrechnet oder die buchen mir, kommt immer, es ist alles, es ist, jeder Job ist anders.
Mhm. Und du schießt ja so Editorial?
Ja, viel? Nicht so viel, aber ich habe früher viel, aber jetzt nicht mehr so viel. Kommt drauf an, ich will nicht Editorial mit Models, also wenn dann mit interessanten Leuten, entweder ein Schauspieler oder ein Künstler, Musiker, whatever it is, kann auch ein Schriftsteller sein, mhm. Das macht mir mehr Spaß. Mhm. Weil Models fotografieren, erstens mal ist es nicht so, wie gesagt, Fashion ist nicht jetzt so mein Ding, meins ist eher Porträts. Ich würde mal sagen, so Porträt oder Lifestyle. Lifestyle hört sich jetzt furchtbar an, aber es ist so mein Lifestyle, weißt du, was ich meine? Also diese Welt, die ich kreiere, das ist so, was ich gern mag. Und so einfach jetzt Fotos mit Models, um irgendwelche Mode zu verkaufen, die in 2 Wochen keinen mehr interessiert, das ist nicht so meins.
Ja, ich meine, du bist ja da, ihr seid ja auch irgendwie so eine Gruppe, oder? Also ich meine, ich fasse es jetzt mal sehr liberal zusammen, so als diese Ted Gushu, Hodinkee, irgendwie so diese Welt halt. Mhm. Côte d'Azur, Saint-Tropez, im Senecaire sitzen. So. Und das ist ja irgendwie so die Geschichte, die du da irgendwie erzählst, oder? Also eigentlich
ja,
eher so
immer
die
süße eine Geschichte,
Seite
ja.
des Lebens.
Ja. Ted für mich ist halt ein guter Reporter oder Schreiber. Der kann halt immer sehr gut Sachen erklären, das kann ich halt zum Beispiel nicht. Mhm. Ich kann halt nur mit meiner Bildsprache kommunizieren. Er ist halt gut, der macht ein Foto und dann schreibt er irgendwie einen schönen Text dazu, das kann er halt gut.
Mhm.
Aber viele von diesen Leuten sind auch Poser. Da wird so viel gepostet, denke ich mir, Alter. Das ist auch ein bisschen übertrieben da, wenn sich gegenseitig alle einen runterholen auf ihre 2 Uhren da und irgendwelche Croissants.
Genau. Ja, es ist ja auch eine schwierige Szene. Also ich meine, einerseits ist es ja schon irgendwie schön und schick und ich meine, ich bin auch gerne an der Côte d'Azur, aber also ich will jetzt nicht unfair sein, aber ich würde schon sagen, 80% der Leute, die im Senecaire abhängen, sind die haben es richtig nötig, da drin gesehen zu werden.
Ja, aber eigentlich. Da bist du noch bescheiden mit deinen 80%.
Ja, ich wollte nett sein.
Ja. Ja, ich bin aber zum Beispiel, ich habe ein Haus in Südfrankreich und das ist eine halbe Stunde von Saint-Tropez in so einem Naturschutzgebiet am Wasser. Da ist eine Bäckerei, eine Metzgerei, ein Bistro, eine Polizei, eine Post und das war's. Ja, und das ist für mich Südfrankreich und da ist kein Schwanz.
Man kann sich das ja auch immer gestalten, wie man will.
Also ja, ich fahre nach Saint-Tropez vielleicht 2-mal, wenn ich einen Monat dort bin, fahre ich vielleicht 2-3 Mal nach Saint-Tropez. Das ist ein paar Mal essen gehen und dann, wenn irgendwelche Bekannte da sind, die einmal durch den Hafen laufen wollen, Eis essen, sonst meide ich das. Da ist nur Verkehr, ist nur teuer,
ist
alles voll.
Ich fahre auch, wenn, dann fahre ich immer mit dem Boot rüber von, wie heißt es?
Von wo? Von Saint-Maxime oder was?
Ja, genau, von Saint-Maxime und dann mit dem Boot rüber. Das ist immer entspannt dann.
Ja, du musst dir vorstellen, Saint-Maxime, Saint-Tropez und dann kommen noch so 2 Touristendörfer und dann kommt meine Ortschaft. Okay. Und meins ist wirklich, das ist ein Traum.
Ja.
Und jeder, der dort ist, sagt, wow, hier ist es mega. Und das Wasser ist 10-mal schön. In Saint-Tropez sind nur Algen und dreckiges Wasser. Bei mir kommst du, das ist Côte d'Azur. Da sagen die, jetzt verstehe ich, warum das Côte d'Azur heißt, weil das Wasser einfach kristallblau ist. Einfach ein Traum.
Ich finde, Saint-Tropez ist auch eher so eine Disney-World-Erfahrung. Du gehst da hin und es ist irgendwie super schön, sich das für einen Tag anzuschauen.
Ja, es ist schön, es ist sauber, es gibt schöne Restaurants, es gibt schöne Hotels
alles
und so.
Alles wahnsinnig renoviert.
Aber nur im Juni und im September oder im Mai. Juli, August kannst du vergessen. Ich hab Motorrad, muss ich jetzt sagen, da habe ich meinen Vater vielleicht betrunken. Aber das brauchst du.
Das heißt, du musst den Range Rover wieder zurückgeben.
Ja, der ist schon lange im Arsch. Der war schon im Arsch, als ich ihn bekommen habe. Ja, ich war jetzt Mitte Juni, was ja eigentlich ein gechillter Monat ist, bin ich nach Saint-Tropez gefahren und auf dem Rückweg wäre ich nicht mit dem Motorrad gefahren, wäre ich schon 1 Stunde im Stau gestanden im Juni. Ich möchte nicht wissen, was Juli, August dort ist. Das ist absolute Hölle.
Ja.
Und was jetzt lustig ist, jetzt checken die Menschen langsam, dass Saint-Tropez nicht so geil ist. Und in diesem Dorf, wo ich bin, gibt es jetzt keine Immobilie mehr zu kaufen. Kein einziges Haus. Alles weg. Nein. Alles hat sich verdreifacht vom Preis.
Und es weitet sich halt auch
immer. Weil es aus. Einfach der wahre Luxus ist, einfach seine Ruhe zu haben und die Natur zu haben und nicht so einen Scheiß.
Ja.
Und irgendwann mal checken es die Leute dann auch.
Aber die ganze Gegend da unten hat sich auch wahnsinnig verändert. Ich meine, Nizza ist ja auch total aufgeräumt geworden in den letzten 10 Jahren. Also mit dem dem Bürgermeister unten und so. Die Eltern von meiner Freundin, weil der Vater hat vor 20 Jahren, glaube ich, eine Wohnung ersteigert in Nizza. Das war so ein völlig heruntergekommenes Loch in Le Ray oben. Aber dann halt nett hergerichtet, eine Einzimmerwohnung, winzig, aber halt 7. Stock, Blick runter bis aufs Meer. Und ich will nicht wissen, was das Ding heute wert ist. Und damals hat es halt für einen Apfel und ein Ei ersteigert.
Ja. Ja, es geht eh alles hoch. Aber ich sage einfach nur, der Luxus ist halt, ja, jeder hat es anders. Der eine will im Senegier gesehen werden und mit seiner fetten Uhr da hocken und mit einer super scharfen Alten, die für ihn scharf ist, mit Gummititten in seinem C63. Und ich sitze halt lieber in einem abgefuckten Golf 2 in der Badehose und lass mich vom Leben nicht stressen.
Hast du einen Golf 2?
Nee, aber was hatte ich mal dort, aber der ist kaputt gegangen, aber ich hole mir mal wieder einen. Ich glaube, ich bin jetzt langsam auf dem Golf 3-Trip, weil der schon wieder so geil ist.
Ah, der Golf, der war so richtig hässlich, gell?
Ja, aber der ist geil. Der ist 90er, ich liebe 90er.
Vor allem der als Cabrio, der war richtig übel. Ja, aber hat halt so ein Retro-Ding. Ich meine, heute, die Dinger, man sieht die ja ganz anders.
Also Golf 2 Klassik kann jeder mittlerweile, ja. Super, und dann so ein Golf 3 ist halt einfach schon wieder...
Ja,
darauf habe ich halt mehr Lust, weißt du? Ich meine, ich werde auch, glaube ich, alt.
Naja, aber ich glaube, es ist ja auch, man sucht sich ja auch immer die Sachen, die du davor gut fandest, wurden halt Mainstream. Ja? Also ich meine, den Range Rover hat halt jeder gefahren. Ja? Und dann sucht man sich ja auch immer so die etwas esoterischeren Sachen halt. Nicht irgendwie
Ich bin so, und deswegen bin ich auch immer, das hört sich jetzt blöd an, aber bin ich immer so mindestens 3 Jahre dem Trend voraus in den Sachen. Mhm. Und deswegen ist eigentlich immer alles, was ich kaufe, dann geht's hoch.
Mhm.
Und dann muss ich es eigentlich gut verkaufen, was ich nicht kann gut verkaufen.
Aber kannst du nicht gut davon trennen,
nee, aber
oder
so,
bist du schlecht im Verkaufen?
Nee, trennen kann ich mich schon, aber ich schlecht im Verkaufen einfach.
Mhm.
Also ich wusste zum Beispiel, dass jetzt so dieser, ich sammle ja Uhren und ich kaufe immer welche und verkaufe und kaufe eine bessere. Also ich steigere mich da hoch oder mit Autos mache ich es ja genauso. Ich kaufe ein Auto, fahre es, dann verkaufe ich es wieder gut und kaufe was Geileres und dann behält man immer so die Perlen. Aber jetzt zum Beispiel wusste ich, also ich hänge an nichts, das habe ich gelernt, nachdem mein Vater gestorben ist und ich musste so viele Sachen verkaufen und machen, habe ich irgendwie gelernt, mich von Sachen zu trennen. Also ich bin jetzt nicht so krass besessen. Viele Leute sagen, ja, das ist so die Wohnung, wo du aufgewachsen bist, diese Fette da. Das ist nicht, nein, das ist nicht krass, weil ich habe eine andere Wohnung gekauft und die ist geil und das ist jetzt meine und ich habe keinen Stress. Bevor ich mich jetzt irgendwie beleihe und stresse, nein. Ja, und da habe ich gelernt abzugeben. Aber zum Beispiel wusste ich jetzt, dass einfach dieser Uhrenmarkt, der war einfach so überhitzt. Jetzt wäre eigentlich die perfekte Zeit gewesen zu verkaufen, habe es aber nicht gemacht. Und sitzt halt jetzt da und sitzt das jetzt aus.
Ja gut, aber ich meine, du hast immer noch, glaube ich, jetzt hast du immer noch eine gute Chance eigentlich.
Ja,
so weit ist er nicht runtergegangen.
Nein, so weit nicht, aber ich hätte einfach, aber will ich auch nicht.
Hätte.
Aber ich habe ja auch wirklich auch immer die Uhren, die ich halt haben will. Aber irgendwie geht mir das Ganze mit diesen Uhren auch mega auf den Nuss da, diese ganze... Nicht diese ganzen Leute, haben wir ja gerade vorhin drüber geredet.
Ja, es ist halt wieder dasselbe im Senegier. Du hast halt die Leute, der Großteil der Leute, die sich für diese generell so Luxussachen interessieren sich, glaube ich, halt nicht für die Sache selber, sondern halt für das Image. Das
ja, aber dieser Trend geht auch wieder weg von diesem ganzen Luxusscheiß. Das ist einfach, geht weg. Du musst nicht immer zeigen, wie viel du hast und so. Das ist auch peinlich. Einfach weg. Ich habe halt einfach Uhren gehabt, weil ich mich dafür interessiere, weil es mir Spaß macht und weil es eine Leidenschaft ist und ich gerne sammle und anschaue. Ich habe auch immer gerne Uhr am Handgelenk gehabt. Mittlerweile ziehe ich keine mehr an und habe ich keinen Bock mehr drauf, weil es einfach, weil alle nur noch denken, dass du dir jetzt zeigen willst, was du hast. Darum ging es mir gar nicht. Damals, als ich die meine Uhren angezogen habe, hat keiner gecheckt, was es ist.
Mhm.
Jetzt weiß jeder, macht jeder gleich, das ist die und die, ja, die kostet so und so viel. Aha.
Okay. Ja, ist auch ein bisschen peinlich dort immer. Also ich meine, es wird wirklich peinlich dann für einen selber. Man muss ja auch irgendwie, das projiziert ja dann auch, was du für ein Mensch irgendwie bist. Also die unterstellen dir damit ja eigentlich.
Ja, klar. Vor allem, die sind jetzt auch so teuer geworden, dass man sie nicht mehr anziehen kann.
Ja.
Eine Uhr, die damals 5 gekostet hat, die kostet halt jetzt 25.
Ja. Und ich meine, 5.000 ist schon eine Menge Kohle, aber 25 steht halt in keinem Verhältnis mehr zu dem, was es eigentlich ist.
Und jetzt überleg mal, eine Uhr, die 50 gekostet hat, was die heute kostet.
Mhm.
Das ist so gefährlich. München geht noch. Alles ab Mailand kannst du keine Uhren mehr anziehen.
Das hätte ich mich aber früher, glaube ich, schon auch nicht getraut. Weil umso weiter du in den Süden kommst, umso häufiger hast du natürlich auch ein bisschen Kriminalität irgendwie.
Also zum Beispiel, wenn ich nach Südfrankreich fahre, nehme ich gar nichts mehr mit. Da will ich auch gar nicht mehr den Stress haben.
Aha.
Da will ich einfach, da bist du frei. Da, mit Badehose, wie gesagt, Badehose, Golf und ab geht der Peter. Ja. Aber ein Tropic im Kofferraum, mehr brauchst du nicht. Ja.
Und der, wo du morgen hinfliegst? Was, ach nee, bist du im Urlaub jetzt, Griechenland?
Ja.
Erstmal. Wie lange?
Eine Woche wahrscheinlich.
Und danach dann schon Jobs
One-way
wieder?
One-Way-Ticket.
Echt?
Ja, weil okay, ich nicht weiß, von welchem Flughafen ich zurückfliege, wenn wir auf dem Boot sind.
Und du hast wahrscheinlich immer One-Way-Tickets, oder? Weil du halt nicht
weißt, immer, aber immer öfter.
Ja.
Es wird ja so viel gecancelt mittlerweile, die ganzen Flüge und so.
Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Lifestyle, muss ich sagen.
Ja. Also ich kann dir eine Sache sagen. Manchmal, ich habe nicht alles, was ich gerne hätte, aber ich habe alles, was ich brauche und bin mega happy. Und ich danke Gott jeden Tag für das, was ich habe. Ganz ehrlich, das muss man auch. Und die Sachen, die ich habe, um die kümmere ich mich auch krass gut. Das sagen die Leute immer so, hey, das ist schön zu sehen, dass du, weißt du, wie wir von diesen Zootieren geredet haben. Die kaufen sich eine Sache, weil sie denken, das ist geil und dann liegt sie in der Ecke und haben keinen Spaß dran. Das ist für mich das Traurigste, was es gibt. Und einfach so blasé, weißt du, das erfüllt dich nicht, das ist scheiße. Ich kaufe mir irgendwas und dann putze ich es, hege ich, mache ich, verbessere ich es. Schau, was man besser machen kann oder nicht. Und dann, wenn sehe ich was anderes, dann verkaufe ich das wieder. Und die Freude bleibt einfach da, dieser Spleen. Das ist einfach das Geilste, was es gibt. Und mir tut jeder Mensch leid, der sowas nicht hat. Das ist echt. Und ich bin wirklich froh, dass es, also Gesundheit über alles, aber dass man halt einfach happy ist. Und ich bin happy mit dem, was ich habe. Ja.
Ich finde, das ist ein hervorragender Punkt, um dieses Gespräch zu beenden. Danke, dass es geklappt hat.
Ja, sehr gerne.
Das war ein ziemlich viel hin und her, irgendwie, dass es jetzt funktioniert.
Ja,
ich war sehr froh, dass es spontan geklappt hat.
Ja, immer gerne. Jetzt war ich halt gerade mal einen Tag hier, ne?
Ja.
Soll ich es abnehmen?
Während hier alles ruhiger wird, wird der Kindergarten draußen immer lauter. Aber wie jede Woche habe ich zum Ende dieser Folge noch drei Vorschläge für dich. In Folge 67 war das, glaube ich, da habe ich Julian Klinchewitsch in Berlin getroffen, als er dort eine Ausstellung gemacht hat. Julian ist vielleicht ein Rising Star, kann man das sagen, aus San Diego und arbeitet viel mit Video und Fotografie, vor allem für sehr bekannte Namen auch wie Kanye West, Beyoncé und dergleichen. Jemand, der in einem ähnlichen Metier sich herumtreibt, würde ich jetzt mal sagen, ist Jonas Lindström. Den habe ich in Folge 72 getroffen. Und er wurde wirklich bekannt, glaube ich, mit dem Video, das er für Kendrick Lamar gemacht hat. Und dann war da noch jemand, der vielleicht thematisch auch dazu passt. Das ist David Fischer, der Gründer und Geschäftsführer von High Snobiety. Den habe ich in Folge 76 in Berlin getroffen. Und wir unterhielten uns unter anderem über den Launch der Moonswatch, die ja gerade rauskam, was thematisch wieder ganz gut zu Dylan passt. Nächste Woche bewegen wir uns mal wieder etwas mehr in der Designrichtung und ich spreche mit einem Schriftengestalter, der sich heute aber mehr um die geschäftliche Seite der Foundry kümmert, für die er nun arbeitet. Denkt dran, auch den Newsletter zu abonnieren, da den gibt es jeden Donnerstag mit den Shownotes. Ich muss immer nachdenken, welcher Tag es eigentlich ist. Und am Sonntag gibt es immer 5 Tipps von einem Gast und mir. Den Link findest du auch hier in der Beschreibung natürlich. Vielen Dank fürs Zuhören, auch beim Kindergarten und für deinen Support. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Das war's für heute. Falls du gerade eine von den älteren Folgen hörst, ist es gut möglich, dass du jetzt ein zweites Outro hörst. Lass dich aber nicht von mir verwirren. Ich bin gerade dabei, ein paar Änderungen zu machen und dafür muss ich 150 Folgen neu schneiden und nochmal uploaden. Du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, dass das ein kleines bisschen dauert. Falls du mich und die Show supporten möchtest, gibt es dafür ein paar Möglichkeiten. Auf patreon.com/svenzaro gibt es jede Woche Bonusmaterial exklusiv nur für Supporter. Und das für nur ein paar Euro im Monat, mit denen du mir helfen kannst, ohne den Hype noch lange, lange für dich weitermachen zu können. Es hilft natürlich auch immens, wenn die Show wächst und dazu kannst du deinen Teil beitragen, indem du deinen Kollegen und Kolleginnen davon erzählst. Freunde, Familie, du weißt am besten, für wen das noch was sein könnte. Und zu guter Letzt, falls du es noch nicht gemacht hast, bewerte die Show jetzt gleich mit 5 Sternen in deiner Podcast-App. Im Newsletter gibt es übrigens jede Woche völlig kostenlos inspirierende Tipps von meinen Gästen und mir. Den kannst du auf ohnehinhype.substack.com
abonnieren. Und alle Links findest du, wie immer, direkt auch hier in der Beschreibung und natürlich auf ohnedenhype.com. Im Archiv gibt's noch eine Unmenge anderer Gespräche. Unter anderem waren schon mit dabei Stefan Sagmeister, Mirko Borsche, Paula Schör, Mike Mirie, Jeremy Format, Jonas Lindström, Mathilde Mutant, Olaf Heine, Eike König, Erich Spiegermann und. Scroll einfach mal durch. Wir sind bei über 150 Folgen, wie gesagt. Und um ehrlich zu sein, kann ich selber kaum fassen, dass ich das Glück hatte, mit so vielen inspirierenden Menschen sprechen zu dürfen. Vielen Dank an Dominik Huber und Marc Kappeler von Moiré. Von denen stammt nämlich die neue Hausschrift der Show und die heißt GT Pressura. GT steht übrigens für Grilly Type, über die die Schrift zu mir kam. Und auch nochmal vielen Dank an Tobias Rechsteiner fürs Vermitteln. Der größte Dank geht aber natürlich an dich fürs Einschalten, fürs Zuhören und für deinen Support. Und wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder.